Ja, dann auch von mir nochmal herzliche Grüße. Das Online-Meeting nach Adelberg hier und hier noch an jeden, dessen Hand ich noch nicht geschüttelt habe. Ich darf euch und werde euch heute noch ein weiteres Mal eine Biografie vorstellen eines Königs aus dem zweiten Buch Chronik. Das ist nun der dritte. Und ja, beim letzten Mal hat man das oder durchgehend gemerkt, ich bin da jetzt nicht unbedingt chronologisch durchgegangen, sondern das erste Mal hatte ich einmal über Josaphat gesprochen, der uns in vielen Teilen ein gutes Vorbild war, aber uns gezeigt hat, wie negativ oder wie schlimm die Konsequenzen sein können, wenn ich mich trotz viel Gottesfurcht, die ich habe, mich nicht recht von der Sünde, der Gottlosigkeit absondere. Letztes Mal hatte ich seinen Vater betrachtet, den König Asa, der uns sein Vorbild ist, auch in vielen Dingen Gott zu vertrauen und in Treue vor Gott zu leben, aber eben auch ein negatives, dass es wichtig ist, auch darin bis zum Ende durchzuhalten. Und heute gehen wir von Josaphat wieder in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch erinnern kann, aber ich hatte gesagt, dass die Auswirkungen von Josaphats Sünde, vor allem nach seinem Tod, besonders heftig wurden. Denn Josaphat gab seinem Sohn Jehoram eine Tochter Ahabs zur Frau. Ahab war der König von Nordisrael und wird von Gottes Wort als der schlimmste König von allen bezeichnet. Und genau mit diesem ließ er sich ein, gab seinem Sohn eine seiner Töchter zur Frau, um eben auch politische Beziehungen zu pflegen. Und dann lasen wir in 2. Chronik 21, dass dieser Sohn Josaphats von dieser seiner Frau so beeinflusst wurde, dass er auch in Juda einerseits stark Götzendienst einführte und zum anderen auch selbst moralisch so verdorben wurde, dass er seine ganzen Brüder umbringen ließ nach dem Tod seines Vaters, damit ja niemand nach seinem Thron greift. Er kam unter die züchtigende Hand Gottes, er starb an einer heftigen, schlimmen Krankheit, von der es in 2. Chronik 21, 18 heißt. Und nach alledem schlug ihn der Herr in seinen Eingeweiden mit einer unheilbaren Krankheit. Und nach langer Zeit, und zwar am Ende von 2 Jahren, traten seine Eingeweide infolge seiner Krankheit heraus und er starb. Gott schlug diesen Mann für seine Gottlosigkeit. Aber daraufhin wurde sein Sohn König und wir lesen in 2. Chronik 22. Und auch er wandelte in den Wegen des Hauses Ahabs, denn seine Mutter beriet ihn so, dass er gottlos handelte. Also weiterhin war diese Frau, die Josaphat einst seinem Sohn gegeben hatte, immer noch der Grund, dass es in Juda weiterging wie zuvor. Und heute beschäftigen wir uns mit dem ersten, bei dem es danach wieder aufwärts ging. Nämlich mit König Joas. Indem wir die Kapitel 23 und 24 im zweiten Buch Chronik uns anschauen. Wie gesagt, mit Joas geht es, dem Herrn sei Dank, wieder aufwärts in Juda. Aber wie viele Könige hinterlässt doch sein negatives Beispiel am Ende mehr Eindruck als das Positive. Sein negatives Ende lehrt uns mehr als sein guter Anfang. Was wir in Joas lernen können, ist, letztlich, was wahren Glauben ausmacht und was nicht. Seine Geschichte lehrt uns, dass echter Glaube weder vererbt noch anerzogen werden kann, sondern dass jeder Mensch selbst in eine eigene persönliche Beziehung zu Gott treten muss. Jonas hatte viel, von dem wir vielleicht sogar selbst beim Lesen denken könnten, boah, wenn ich das hätte, dann könnte ich Gott auf ganz andere Art nachfolgen. Jonas hatte die vielleicht besten Grundvoraussetzungen für ein gottesfürchtiges Leben, die man sich vorstellen kann, aber wir werden leider sehen, dass auch die allerbesten Umstände nicht genügen und keine Garantie sind, dass ein Herz sich dem wahren Gott wirklich aufrichtig zuwendet. Und wenn wir jetzt durch seine Geschichte gehen, will ich in der ersten Hälfte mit euch eben diese guten Voraussetzungen betrachten, was Joas hatte, und im zweiten Teil, was Joas fehlte und was letztlich auch sein Lebenswerk und seine Biografie zu Fall brachte. Seine Geschichte beginnt schon ein wenig vor Kapitel 23, in den letzten Versen von Kapitel 22, und diese möchte ich nun zu Beginn lesen. 2. Chronik, Kapitel 22, die Verse 10 bis 12. Und die Frau, von der nun wieder die Rede ist, ist wiedermals diese Frau, die damals die Tochter Ahabs, die Joram zur Frau, oder Jehoram zur Frau gegeben wurde. Dort steht: Als aber Athalia, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war. Nur für den Kontext: Dieser Ahasja war eben der Sohn Jehorams und der wurde umgebracht von dem neuen König von Israel in einem Attentat. Als aber Athalia, die Mutter Ahasjas, sah, dass ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf und brachte alle königlichen Nachkommen des Hauses Juda um. Aber Josabat, die Tochter des Königs, nahm Joas, den Sohn Ahasjas, und schaffte ihn heimlich weg aus der Mitte der Königssöhne, die getötet wurden, und brachte ihn samt seiner Amme in eine Schlafkammer. So verbarg ihn Josabat, die Tochter des Königs Jehoram, die Frau des Priesters Jojada, denn sie war Ahasjas Schwester, vor Athalia, sodass er nicht getötet wurde. Und er war 6 Jahre lang bei ihnen im Haus Gottes verborgen. Athalia aber herrschte über ihn. Also wir sehen, Joas Leben fing schon sehr turbulent an. Wenn wir uns die Geschichte in 2. Könige anschauen, dann können wir daraus schließen, dass Joas zu dieser Zeit wirklich, also er war noch jünger als ein Jahr. Er war wirklich ein Kleinkind. Oder Neugeborenes, ein Baby, als eben diese Begebenheiten stattfanden. Aber sogar diese Begebenheiten sind eigentlich wiederum etwas, was ja, durch das, wie es ablief, ihm eigentlich eine gute Grundlage für sein weiteres Leben gaben. Ich habe jetzt mal etwas, ich weiß nicht, wie gut überschrieben, aber mit, er hatte eine krasse Geschichte. Und das ist etwas, wofür, ja, womit viele heute oftmals schon allein dafür Bewunderung ernten. Ja, wenn jemand eine krasse Bekehrungsgeschichte und Vergangenheit vorweisen kann, dann sorgt das für viele schon allein dazu, dass man diesen gern zuhört. Wer wird schon die Bekehrung eines Menschen anzweifeln, der so eine krasse Umkehr und so einen krassen Hintergrund erlebt hat? Und natürlich ist das wirklich ein guter Nährboden für echten Glauben, wenn man in seiner eigenen Geschichte Gottes Rettermacht so deutlich erfahren darf. Aber wir können eben an Joas auch sehen, dass nur weil jemand viel durchgemacht hat, er dadurch nicht gleich ein Christ ist und auch nicht automatisch ein gutes Vorbild. Ja, seine Geschichte nochmal zusammengefasst. Wie schon gesagt, sein Vater und sein Großvater waren leider schwere Götzendiener. Sein Vater wurde kurz nach seiner Geburt umgebracht. Und dann ging, wie wir gelesen haben, das Familiendrama erst richtig los. Seine eigene Großmutter brachte alle seine Geschwister um. Sie brachte ihre eigenen Enkel um, nur um selbst die Macht zu ergreifen über Juda. Aber er durfte nicht nur einen gottlosen Vater und eine grausame Großmutter haben, sondern auch eine sehr gottesfürchtige und mutige Tante. Eine Frau namens Josabat, die gleichzeitig die Ehefrau des hohen Priesters war damals. Sie versteckte ihn und brachte ihn in den Tempel, sodass er ja, von diesem Anschlag verschont blieb. Und so startet sein Leben schon mit einem großen Zeugnis der bewahrenden Gnade Gottes. Er konnte sehen an seinem eigenen Leben, wohin Götzendienst und Gottlosigkeit führt, was für grausame Auswirkungen es haben kann, aber auch, was für ein großer Segen echte Gottesfurcht und Menschen mit einer echten Gottesfurcht sein können. Er hatte Grund, sich zu fragen später, warum ich, warum hat sich Gott mir so in Gnade zugewandt? Seine eigene Geschichte war ein Zeugnis der Gnade und Macht Gottes. Das Erste, nennen wir es eine eindrückliche Geschichte. Das Zweite, was er hatte, war ein gutes, gläubiges Elternhaus. Und auch das ist ein großes Vorrecht, wenn Kinder so aufwachsen dürfen. Ja, ein Elternhaus, in dem man von Kindheit an die Bibel kennenlernt, Gottes Gebote gelehrt bekommt, vor vielen falschen Wegen bewahrt wird, weil sie einem schlicht verboten werden. Und wenn man Menschen als Vorbilder hat in der Familie, die einem zeigen, was es heißt, mit Gott und für Gott zu leben. Ja, und nicht umsonst werden oft Kinder aus gläubigem Elternhaus auch gläubig, weil eben das auch alles Gnadenmittel sind, die Gott verwenden will. Ja, wenn Eltern für Kinder beten und ihnen das Evangelium wieder und wieder nahe bringen. Aber wir sehen eben auch, dass selbst das keine Garantie ist. Joas hatte das gläubigste Elternhaus und das heiligste Elternhaus, das man sich vorstellen kann. Sein Elternhaus war der Tempel Gottes selbst. Dort wuchs er auf. Und wir können davon ausgehen, dass er sich da nicht die ganze Zeit verstecken musste. Er war ja noch ein kleines Kind, als er geboren wurde. Und konnte dann gewiss später mit den anderen Kindern von Jojada und den anderen Priestern auch normal aufwachsen, spielen, nur wusste eben niemand, wer er wirklich war. Aber dadurch, dass er im Tempel aufwuchs, war seine Kindheit beständig von der Gegenwart Gottes geprägt. Er hatte beständig Menschen um sich, für die Gott im Mittelpunkt stand. Er hörte beständig die Gesänge im Tempel. Er hatte auch hierin die besten Voraussetzungen. Und was natürlich das Wichtigste in einem guten Elternhaus ist, ist, dass er gute Vorbilder hatte. Ja, und allgemein, ob in der eigenen Familie oder außerhalb, ein gutes Vorbild ist auch eine wunderbare Grundlage für ein späteres gottesfürchtiges Leben. Wir haben bisher schon seine Tante und Ziehmutter Josabat kennengelernt. Und jetzt will ich mit euch in Kapitel 23 einsteigen, wo wir seinen Ziehvater Jojada näher kennenlernen werden. Und ich lese zuerst die ersten zwei Verse. 2. Chronik 23, 1 und 2. Dort heißt es: Aber im 7. Jahr ermannte sich Jojada und schloss einen Bund mit den Obersten über die Hundertschaften, nämlich mit Asaria, dem Sohn Jerohams, Ismael, dem Sohn Johanans, Asaria, dem Sohn Obeds, Maaseia, dem Sohn Adajas und Elishaphat, dem Sohn Sichris. Die zogen in Juda umher und versammelten die Leviten aus allen Städten Judas und die Familienhäupter von Israel, und sie kamen nach Jerusalem. Also nach 7 Jahren, heißt es hier, ermannte sich Jojada. Die Menge schreibt, er fasste einen kühnen Entschluss, und Luther, er fasste Mut. Und durch das, was er jetzt startet, beweist er eben wirklich Mut. Diese grausame Frau, Athalia, regiert nun schon seit 7 Jahren über Juda. Sie hat es geschafft, ihre Herrschaft zu festigen und scheinbar auch genug Menschen hinter sich zu scharen, dass wirklich niemand sie vom Thron stürzen konnte bisher. Aber Jojada hatte eben einen Trumpf in der Hand. Er hatte einen echten Königssohn in seinem Haus. Und nun fasst er Mut. Er ist nicht bereit, länger diese Situation zu dulden und fasst nun Mut, geht Risiko ein, um dieser Gott gewiss oder mit Sicherheit nicht wohlgefälligen Situation ein Ende zu bereiten. Er war ihm schon dadurch ein Vorbild, dass er mutig war und nun ein Komplott gegen die Königin und Thronräuberin Athalia startete. Und ich lese weiter die Verse 3 bis 11. Also er versammelt eben diese 5 Obersten der Hundertschaften, das waren auch wohl die 5 einzigen Obersten, und die Hundertschaften, das meint die Tempel- und Palastgarde. Und diese ganze Versammlung machte im Haus Gottes einen Bund mit dem König. Und Jojada sprach zu ihnen, siehe, der Sohn des Königs soll König sein, so wie der Herr es den Söhnen Davids zugesagt hat. Das ist es, was ihr tun sollt. Ein Drittel von euch, Priestern und Leviten, die ihr am Sabbat antretet, soll als Türhüter an der Schwelle dienen. Und ein Drittel im Haus des Königs und ein Drittel am Grundtor. Während das ganze Volk in den Vorhöfen vor dem Haus des Herrn ist. Es soll aber niemand in das Haus des Herrn gehen, nur die Priester und die diensttuenden Leviten dürfen hineingehen, denn sie sind heilig, aber das ganze Volk soll die Vorschrift des Herrn befolgen. Und die Leviten sollen den König umringen, jeder mit seiner Waffe in der Hand. Und wer in das Haus eindringt, soll getötet werden. Ihr aber sollt bei dem König sein, wenn er aus- und eingeht. Und die Leviten und ganz Juda handelten genau nach dem Befehl des Priesters Jojada. Und jeder nahm seine Leute, die am Sabbat antraten, samt denen, die am Sabbat abtraten. Denn der Priester Jojada hatte die Abteilungen nicht entlassen. Und der Priester Jojada gab den Obersten über die Hundertschaften Speere und Schilde und die Köcher, die dem König David gehört hatten und die im Haus Gottes waren. Und er stellte das ganze Kriegsvolk, jeder mit seiner Waffe in der Hand, von der rechten Seite des Hauses bis zur linken Seite, bei dem Altar und bei dem Haus rings um den König her auf. Da führten sie den Sohn des Königs heraus und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm das Zeugnis und machten ihn zum König. Und Jojada und seine Söhne salbten ihn und sprachen, es lebe der König. Was wir hier nun lesen, ist eben nun der Plan, die Königin zu stürzen. Erst wie er ihn erklärt und dann umsetzt. Und in diesem Plan erkennen wir ein weiteres gutes Vorbild an ihm. Er ist eine Führungspersönlichkeit und ein sehr weiser Mann. Ja? Sein Plan besteht in Folgendem. Zuerst hatten wir noch in Vers 2 gelesen, dass diese Obersten über die Hundertschaften losziehen sollten und die Leviten und Familienhäupter in ganz Juda sammeln sollten, dass sie am Stichtag auch in Jerusalem sind. Dann wählte er für den Stichtag eben einen Sabbat aus. Warum? Scheinbar war an diesem Tag Schichtwechsel von gerade dieser Palast- und Tempelgarde. Das heißt, es war nicht ungewöhnlich, es erregte kein Aufsehen, dass in dieser Zeit doppelt so viele Soldaten in Jerusalem waren als normal. Dann stationiert er diese Soldaten. Er sagt, ein Drittel sollen eben an der Schwelle, das heißt am Eingang zum Tempel dienen, und ein Drittel am Haus des Königs. Wahrscheinlich, damit kein Verdacht geschöpft wird. Ja, im Haus war ja noch die Königin. Und wahrscheinlich, dass sie keinen Verdacht schöpft, sollte ein Drittel dorthin gehen. Also ein Drittel derer, die noch im Dienst waren. Und die übrigen, letztlich eben ja, unterm Strich 500 Mann, stationierte er an Zugängen zum Tempel und um den König. Damit ja keine feindlichen Soldaten eindringen können und ja der König nicht ergriffen werden kann. Und dann eben an diesem Tag startete einfach in der Gegenwart von vielen Familienhäuptern, hieß es, startete einfach diese Krönung. Zeigt auf einmal dem Volk, es ist noch ein Königssohn übrig, dieser hat das einzige Anrecht auf den Thron und krönt ihn, noch bevor die Königin überhaupt etwas mitbekommt. Er beweist viel Weisheit in diesem Plan. Und wenn wir nun uns das restliche Kapitel ansehen, werden wir auch sehen, wie er ein besonderes Vorbild für Gottesfurcht ist. Für Liebe zu Gott und Liebe zu Gottes Wort. Ich lese ab Vers 12 bis Ende des Kapitels. Als aber Athalia das Geschrei des Volkes hörte, das herbeilief und den König lobte, kam sie zu dem Volk in das Haus des Herrn. Und sie schaute und siehe, der König stand auf seinem Podium beim Eingang und die Obersten und die Trompeter bei dem König und das ganze Volk des Landes war fröhlich und stieß in die Trompeten und die Sänger waren da mit den Musikinstrumenten und leiteten den Lobgesang. Da zerriss Athalia ihre Kleider und schrie, Verrat, Verrat! Aber Jojada, der Priester, ließ die Obersten über die Hundertschaften, die über das Heer gesetzt waren, hinausgehen und sprach zu ihnen, führt sie hinaus zwischen den Reihen hindurch und wer ihr nachfolgt, den soll man mit dem Schwert töten. Denn der Priester hatte gesagt, ihr sollt sie nicht im Haus des Herrn töten. Und sie legten Hand an sie und als sie zum Eingang des Rostors am Haus des Königs kam, tötete man sie dort. Und Jojada machte einen Bund mit dem ganzen Volk und mit dem König, dass sie das Volk des Herrn sein sollten. Da ging das ganze Volk zum Baalstempel und zerstörte ihn, und auch seine Altäre und seine Bilder zertrümmerten sie und töteten Matan, den Baalspriester, vor den Altären. Und Jojada legte die Ämter im Haus des Herrn in die Hand der Priester und Leviten, die David über das Haus des Herrn eingeteilt hatte, um dem Herrn Brandopfer darzubringen, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, mit Freuden und Gesang nach der Verordnung Davids. Und er stellte Torhüter an die Tore des Hauses des Herrn, damit niemand hineinkäme, der irgendwie unrein wäre. Und er nahm die Obersten über die Hundertschaften und die Vornehmen und Herrscher über das Volk, auch das ganze Volk des Landes und führte den König aus dem Haus des Herrn hinab. Und sie kamen durch das obere Tor in das Haus des Königs und setzten den König auf den Thron des Königreichs. Und das ganze Volk des Landes freute sich und die Stadt hatte Ruhe. Athalia aber hatten sie mit dem Schwert getötet. Hier wird nun die Sache vollendet. Wir sehen, jetzt wird die Geschichte auch blutig. Ja. Er beseitigt wirklich diese Königin, auch alle, die ihr folgen und auch diesen einen mindestens Priester. Ob uns das gefällt oder nicht, er war damals damit in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Interessant ist aber auch, wenn wir Könige betrachten, dass gleichzeitig auch im Norden Israels das Haus Ahabs beseitigt wurde. Und wenn wir es damit vergleichen, dann wirkt das auf einmal nicht mehr so blutdurstig, denn dort war ein Mann, wählte Gott ein Werkzeug, das leider nicht wirklich gottesfürchtig war und in dem wir wirklich echten Blutdurst sehen. Im Süden, ja, ging es auch nicht ohne Blut ab, aber so wie wir das hier lesen, nur so viel wie nötig. Er war konsequent, aber nicht grausam. Das müssen wir ihm unterstellen. Alles in allem sehen wir auch in dieser Umsetzung, was ihn letztlich trieb. Ja, nicht einfach nur, dass die sozialen Umstände wieder stimmen und dergleichen, sondern wirklich, dass sein Herzensanliegen war, dass Gottes Gebot gehalten wurde. Und das wird wunderbar auch schon deutlich, einige Verse weiter vorne in Vers 6, als er noch seinen Plan erklärt, denn da ist ihm ganz wichtig, dass in der Ausführung ja, von diesem doch sehr waghalsigen Plan ihm immer noch Gottes Gebot sehr wichtig ist, wenn er sagt, während er die Truppen stationiert, dass im Tempel auf jeden Fall nur Leviten stationiert werden. Denn nach Gottes Gebot dürfen eben nur diese in den Tempel. Selbst in dieser Brenzlingssituation ist es ihm wichtig, dass Gottes Wort genau befolgt wird. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte. Auch sobald die Königin gestürzt ist, ist das Erste, was er tut und was ihm am Herzen liegt, die Ordnung im Tempel wiederherzustellen. Ja, dass die Priester und Leviten, Torhüter und so weiter wieder dort stehen, wo sie hingehören, damit Gott auf richtige Art gedient wird. Das war, was ihn angetrieben hat, dass Gott geehrt wird. Er war also ein Vorbild in Mut, in Weisheit, eine Führungspersönlichkeit, in Liebe zu Gott und in Liebe zu Gottes Wort. Das war der Ziehvater, der Joas aufgezogen hatte. Und ich wünsche jedem ein solches Vorbild und wünsche auch, dass jeder von euch erstrebt, anderen ein solches Vorbild zu sein. Vorbild in Weisheit, Mut, Gottesfurcht und so weiter. Das waren also die Grundvoraussetzungen, mit denen Joas aufgewachsen war. Ja, mit einem gläubigen Elternhaus, einer einprägsamen Geschichte und einem guten Vorbild. Und wenn wir jetzt in Kapitel 24 eintauchen, sehen wir auch, dass diese Dinge Einfluss auf ihn hatten. Dass das nicht spurlos an ihm vorüberging und dass es ihn geprägt hat. Und dass er dadurch auch wirklich gute Werke hervorbrachte. Das ist das Nächste, was er hatte. Ja, gute Werke. Bis zu einem gewissen Grad ein gutes Zeugnis. Und ich lese die ersten 7 Verse von Kapitel 24. 2. Chronik, Kapitel 24. Joas war 7 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Zibja von Beersheba, und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. Und das allein prophezeit schon nichts Gutes, diese Aussage. Und Jojada gab ihm 2 Frauen und erzeugte Söhne und Töchter. Danach nahm sich Joas vor, das Haus des Herrn zu erneuern. Und er versammelte die Priester und Leviten und sprach zu ihnen: Zieht aus in die Städte Judas und sammelt Geld aus ganz Israel, um das Haus eures Gottes jährlich auszubessern, und beeilt euch damit. Aber die Leviten beeilten sich nicht. Da rief der König den Jojada, den Oberpriester, und sprach zu ihm: Warum verlangst du nicht von den Leviten, dass sie von Juda und Jerusalem die Steuer einbringen, die Mose, der Knecht des Herrn, auferlegt und die Gemeinde Israels für das Zelt des Zeugnisses brachte? Denn die gottlose Atalia, ihre Söhne, haben das Haus des Herrn aufgebrochen und alle geheiligten Dinge, die zum Haus des Herrn gehören, den Balen gegeben. Also das Erste, was nun Gottes Wort hier von ihm noch berichtet, war ein gutes Motiv, ein gutes Ziel, nämlich das Haus des Herrn zu erneuern. Klar, als er König wurde, er war 7 Jahre alt, dort hat er noch nicht viel selbst regiert. Aber als er dann langsam erwachsen wurde, ist das Erste, was von ihm berichtet wird. Er erzählt ja weiter später auch warum, dass in den 7 Jahren, in denen Athalia regierte, das Haus Gottes vernachlässigt und sogar geplündert wurde. Er gibt diesen Befehl und sieht auch wirklich danach, als er nicht ausgeführt wird, hakt er nach, ruft die Priester her, ja, warum wird das nicht ausgeführt? Und legt es den Leuten wirklich nochmal ans Herz. Er hatte gute Ziele, gute Werke vorzuweisen. Und nicht nur das, sondern in den folgenden Versen beweist er auch noch Weisheit bei der Umsetzung dieser Ziele. Ich lese Vers 8 bis 14. Da befahl der König, dass man eine Lade machen und sie außerhalb des Tores am Haus des Herrn aufstellen sollte. Und man ließ in Juda und Jerusalem ausrufen, dass man dem Herrn die Abgabe bringen solle, die Mose, der Knecht Gottes Israel, in der Wüste auferlegt hatte. Da freuten sich alle Obersten und das ganze Volk und brachten sie und warfen sie in die Lade, bis sie es alle getan hatten. Und wenn es Zeit war, die Lade durch die Leviten zu den königlichen Behörden zu bringen, und wenn man sah, dass viel Geld darin war, so kamen die Schreiber des Königs und der Beauftragte des Oberpriesters und leerten die Lade und trugen sie wieder an ihren Ort. So machten sie es von Zeit zu Zeit, sodass sie viel Geld zusammenbrachten. Und der König und Jojada gaben es denen, die das Werk des Dienstes am Haus des Herrn betrieben. Sie stellten Steinmetze und Zimmerleute ein, um das Haus des Herrn zu erneuern, auch Handwerke für die Eisen- und Erzbearbeitung, um das Haus des Herrn auszubessern. Und die Handwerker arbeiteten so, dass die Verbesserung des Werkes unter ihrer Hand fortschritt, und sie setzten das Haus Gottes wieder in seinen rechten Stand und machten es fest. Und das übrige Geld, und als sie es vollendet hatten, brachten sie das übrige Geld vor den König und vor Jojada. Davon machte man Geräte für das Haus des Herrn, Geräte für den Dienst und für die Brandopfer, Schalen und goldene und silberne Geräte, und sie opferten beständig Brandopfer im Haus des Herrn, solange Jojada lebte. Also wir sehen, dieser Plan, dieses Ziel von Joas, dass der Tempel erneuert werden soll, das klappt erstmal nicht, das wird einfach nicht umgesetzt, wie er sich das wünscht. Sie starten nicht wirklich, sie beeilen sich nicht. Und er zeigt, dass er auch fähig ist, mit einer solchen Situation umzugehen. Erstmal stellt er sie zur Rede, lässt das nicht einfach durchgehen. Und dann zeigt er aber auch Weisheit, indem er bereit ist, seinen vorherigen Befehl abzuändern. Ja? Denn stur auf den eigenen Ansichten und Forderungen zu beharren, ist kein Ausdruck von Weisheit. Er ist bereit, die Sache zu überdenken, zu sehen, dass seine Anweisung wirklich nicht optimal war und ist bereit, sie abzuändern. Wenn wir noch es vergleichen mit dem Buch Könige, dann sehen wir, dass er zuerst eben den Priestern diese Aufgabe übertragen hat. Sie sollten losziehen und das Geld einsammeln und sich dann auch selbst um diese ganzen Reparaturen zu kümmern. Und nun merkt der König, okay, irgendwie kriegen die das nicht auf die Reihe. Ich nehme die Sache jetzt selbst in die Hand. Ja? Und zwar lässt er einen Spendenkasten einfach im Tempel aufstellen, dass die Menschen selbst das Geld bringen sollten. Somit hatten die Priester sich nicht mehr darum zu kümmern. Und auch die Reparaturen wurden jetzt von angestellten Handwerkern umgesetzt. Wahrscheinlich, weil es scheint hier nicht, dass diese Menschen gottlos waren, wahrscheinlich war das Problem, dass sie einfach vor lauter anderen Pflichten nicht dazu gekommen sind. Ja, sie haben es einfach nicht geschafft und er hat gesehen, okay, das wird nichts, wir müssen das anders machen. Und wir sehen in Vers 10, er fand einen Weg, von dem es heißt, da freuten sich alle Obersten und das ganze Volk. Er fand einen Weg, mit dem alle leben konnten, mit dem alle zufrieden waren und mit dem die Sache auch einfach funktioniert hat. Ja, er zeigt gute Vorsätze und Weisheit, diese Vorsätze umzusetzen. Wir sehen, die Weisheit von Jojada hat auf ihn abgefärbt und auch die Erziehung hat ihn auf einen guten Weg hin erzogen, sodass er im Allgemeinen ein gutes Zeugnis und gute Werke vorbereiten konnte. Aber wir haben eben auch schon zweimal gelesen, es heißt immer, solange Jojada lebte. Und das weist uns auf das hin, was jetzt kommt. Und das zeigt uns, dass gute Erziehung, gute Manieren, viel Bibelkenntnis, die er alle mitbekommen hat, nicht genügen und nicht das sind, so gut sie sind, worauf es letztlich ankommt. Das Erste, worauf ich zeigen möchte, noch bevor wir weiterlesen, finden wir in den bisherigen Versen. Denn was auch durchsticht und sich an manchen Ecken immer wieder zeigt in Joas Leben ist, dass er nicht richtig zur Selbstständigkeit gekommen ist. Ja? Klar, zu Beginn, er wurde mit 7 Jahren König, dort konnte er noch nicht alleine regieren. Also übernahm Jojada viele Regierungsangelegenheiten. Ja, wir sehen auch, dass er ihm seine Frauen zuteilte. Er war wirklich wie ein Vater für ihn. Aber wir sehen dann auch in Vers 5, als er dann seinen ersten Befehl gibt, zumindest den ersten, von dem wir lesen, dass das nicht so richtig ernst genommen wird von den Leuten. Ja? Scheinbar war allen bewusst, dass der Eigentliche, der hier am Drücker ist, Jojada ist. Und Joas war für viele vielleicht so ein bisschen, ich will es nicht zu negativ besetzen, aber wie die Marionette, die einfach die ganze Situation rechtfertigte. Also es wird erstmal nicht auf ihn gehört. Dann haben wir ja gelesen, wie er das erste Mal in Vers 6 ein bisschen mit seinem Ziehvater aneinander gerät, ja, dass ihn auch zurechtweist, warum macht ihr nicht, was ich angeordnet habe? Übrigens lernen wir wieder aus dem Buch Könige, wir wissen nicht, wann er den Befehl gab, aber diese Konfrontation zu dieser Zeit war er 30 Jahre alt. Also schon alt genug, eigentlich, um selbst zu regieren. Ja, schon 23 Jahre eigentlich im Amt. Also wir sehen das erstmal, wie es knistert und auch wenn es danach gut funktioniert, ich finde es interessant, dass sich irgendwie durchzieht, dass nie etwas ohne den Priester läuft. Ja? Zum Beispiel in Vers 11 heißt es dann, wenn die Lade voll war und wenn es Zeit war, die Lade durch die Leviten zur königlichen Behörde zu bringen und wenn man sah, dass viel Geld darin war, so kamen der Schreiber des Königs und der Beauftragte des Hohepriesters, Oberpriesters. Und auch Vers 12, und der König und Jojada gaben es denen, die das Werk des Dienstes taten. Und Vers 14, und als sie es vollendet hatten, brachten sie das übrige Geld vor den König und vor Jojada. Ja? Scheinbar funktionierte Joas nie ohne seinen Mentor. Oder zumindest konnte er sich nicht aus diesem Autoritätsgefüge lösen und wir wollen es nicht darauf schieben, aber es könnte mit begünstigt haben, wie es danach mit Joas weiterging. Dass er scheinbar nie oder die ganze Zeit gewissermaßen unter der Fuchtel von Jojada stand. Warren Wiersbe kommentiert dies folgendermaßen, das fand ich interessant. Es ist ganz bestimmt nicht leicht, einem jungen König mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und die rechten Zeitpunkte zu erkennen, und um die Zügel anzuziehen bzw. zu lockern. Die Eltern unter uns, die Kinder bis ins Erwachsenenalter erzogen haben, wissen um diese Schwierigkeit nur allzu gut. Vielleicht hielt Jojada die Zügel zu straff und versäumte es, seine Verantwortlichkeit mehr und mehr an Joasch abzutreten. Zitat Ende. Und so ist diese Geschichte auch ein biblisches Beispiel dafür, das uns ermahnt, sowohl ja, mit Kindern, aber auch sonst, wenn man Leute anleitet im Glauben, müssen immer sehen, dass das Ziel ist, dass die Person einmal aus freien Stücken und eigenem Entschluss Gott nachfolgt und nicht, weil sie die ganze Zeit unter der Kontrolle eines anderen stehen. Ja. Es ist keine Tugend, wenn man als Christ immer abhängig von einer anderen Person ist und gar nicht fähig, selbst zu denken. Denn wenn diese Person dann wegbricht, passiert, wovon wir nun lesen. Ich lese die Verse 15 bis 19. Jojada aber wurde alt und lebenssatt und starb. Er war bei seinem Tod 130 Jahre alt. Und sie begruben ihn in der Stadt Davids bei den Königen, weil er für Israel Gutes getan hatte und auch für Gott und sein Haus. Aber nach Jojadas Tod kamen die Obersten von Juda und huldigten dem König, und der König hörte auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Aschera-Standbildern und Götzenbildern. Da kam ein Zorngericht über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Er sandte aber Propheten zu ihnen, um sie zum Herrn zurückzubringen, und diese ermahnten sie ernstlich, aber sie hörten nicht darauf. Also Jojada stirbt nun, und auf einmal wird sichtbar, dass diese ganzen guten Vorsätze von Joas vorher nicht aus Gottesfurcht, sondern letztlich aus Menschenfurcht stammten. Denn wir sehen, nach seinem Tod kommen die Obersten von Juda und huldigen ihm. Ja? Sie werfen sich vor ihm nieder, sagen ihm, dass er der große und tolle König ist, was für ein weiser und großer Herrscher er ist. Und sie sehen damit auch ihre Stunde gekommen, denn scheinbar waren viele von diesen Obersten eben im Herzen eigentlich Sympathisanten mit Athalia und dem Götzendienst. Darum schmieren sie ihm Honig ums Maul rum und sagen ihm vielleicht Dinge, dass ein so großer König und ein so weiser König doch Gewissheit die Weisheit besitzen wird, nun diese überzogenen und gar nicht mehr zeitgemäßen und doch auch letztlich diskriminierenden Regeln, die dieser Hohepriester zu seinen Lebzeiten aufgestellt hat, längst überholt sein und eigentlich doch gelockert werden sollten, da man doch auch Rücksicht auf, ja, solche nehmen sollte, die eben eine andere Form der Gottesverehrung praktizieren, unterm Strich Götzendienst. Und wir sehen, das gefällt Joas. Wir sehen, er lässt sich davon beeinflussen. Und das sagt uns viel über sein Herz. Der Wind hat sich gedreht. Als Jojada noch lebte, konnte er den Menschen, die ihm am nächsten standen, dadurch am meisten gefallen, indem er besonders gottesfürchtig lebte. Dadurch bekam er das Ansehen derer, die ihm am nächsten standen. Aber nun war er weg. Andere waren da. Der Wind hat sich gedreht. Nun konnte er den Menschen nicht mehr dadurch gefallen. Und somit zeigt sich, dass das war, was ihn eigentlich sein Leben lang getrieben hat. Menschen gefallen wollen. Menschenfurcht und nicht Gottesfurcht. Er hatte viel Bibelwissen, eine gute Erziehung, gute Manieren und konnte gute Werke vorweisen. Aber er zeigt uns hier, dass es darauf unterm Strich letztlich nicht ankommt, sondern es kommt auf die eine Frage an: Fürchtest du Gott? Hast du eine eigene persönliche Beziehung zu Gott? Ja, der alte Spruch ist wahr, Gott hat keine Enkelkinder. Glaube kann nicht vererbt und anerzogen werden. Jeder Mensch muss selbst in eine eigene Beziehung zu Gott treten. Und das sehen wir, dass er das nicht getan hat, dass deshalb all diese guten Voraussetzungen unterm Strich wertlos wurden, weil sie nicht mit dem Glauben verbunden waren. Und das ist natürlich, diese Ermahnung spricht natürlich viel in das Leben von Kindern aus gläubigem Elternhaus, die lange Zeit, die natürlich das Evangelium von A bis Z kennen und wahrscheinlich auch top erklären können und sich gute Tugenden aneignen, weil es den Eltern ja gefällt, weil sie dadurch Ansehen bei Menschen bekommen. Aber die Geschichte von Joas gibt eben die Ermahnung weiter und die Frage, hast du wirklich selbst eine eigene Beziehung zu Gott? Und wieder kommentierte Warren Wiersbe recht gut, wie ich meine, ein etwas längeres Zitat. Er berichtet von sich selbst: In meinem mehr als 50 Jahre andauernden Dienst für den Herrn habe auch ich hier und da eine Joas-Tragödie miterlebt. Da stirbt eine gottesfürchtige Ehefrau und bald danach verlässt der Witwer die Gemeinde und beginnt damit, ein ziemlich weltliches Leben zu führen. Oder da sind zum Beispiel Söhne und Töchter, die aufs College gehen, und dann geben sie dort ganz allmählich den Glauben auf, denn Vater und Mutter befinden sich nicht mehr in der Nähe, um ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ich habe mehrere hochkarätige Führer gekannt, die ihre Kinder in den Dienst einbezogen haben, dann jedoch, als jene Kinder auf eigenen Füßen standen, kehrten sie ihren Eltern und dem Herrn den Rücken. Ein guter Anfang ist noch keine Garantie für ein gutes Ende. König Joas erhielt jede nur denkbare Ermunterung und Unterstützung, um ein gottesfürchtiger Mann zu werden. Doch leider machte er keinen Gebrauch von all den sich ihm bietenden Gelegenheiten und nahm die Wahrheit Gottes nicht ins Herz auf. Zitat Ende. Und das ist nun natürlich auf viele Art und Weise eine Ermahnung auch an uns heute. Ja, zum einen natürlich an jeden sich zu fragen, folge ich Jesus wirklich nach, weil ich ihn fürchte? Oder sind da Menschen, denen ich dadurch gefallen will? Tue ich, was ich tue, wirklich für Gott? Oder ist Menschengefälligkeit mein Antrieb? Zum anderen ist das auch eine Ermahnung, weiter auch für die Kinder zu beten, weil wir lernen, dass es kein Selbstläufer ist, dass sie gläubig werden, nur weil sie regelmäßig in der Kinderstunde sitzen. Zum anderen zeigt es aber auch, wenn du diese Dinge nicht hast, ja? Wenn du vielleicht schon damit gehadert hast, nicht in einer gläubigen Familie aufgewachsen zu sein, ja? Kein so tolles Vorbild zu haben, einen Mentor, dem du nachfolgen kannst, oder einen gläubigen Freund, oder irgendeine Stütze, von der du denkst, sie mangelt dir. Joas zeigt auch, darauf kommt es letztlich nicht an. Ja? Darauf kommt es nicht an. Und viele andere Könige zeigen, wie viel auch ohne das möglich ist. Ja? Einer der gottesfürchtigsten Könige in der Bibel war Josia. Und er hatte all das nicht, was Joas hatte. Er hatte einen Götzendiener als Vater. Und erst als er um die 20 war, hat man das Wort Gottes überhaupt wieder gefunden. Aber er war am Ende einer der treuesten von allen. Es braucht nicht die äußeren Dinge, so hilfreich sie sein können, und so sehr wir darum bestrebt sein sollten, sie den Kindern und den Neubekehrten zur Verfügung zu stellen, es braucht letztlich die Gnade Gottes und die eigene Beziehung zu Gott, echte Gottesfurcht, selbst den Herrn wirklich zu erkennen. Das ist es, worauf es letztlich ankommt. Ich will noch den restlichen Text durchgehen. Denn wir lesen nun weiter, wie schlimm wirklich die Auswirkungen von Menschenfurcht sein können, ab Vers 20. Da kam der Geist Gottes über Sacharja, den Sohn Jojadas, des Priesters, sodass er gegen das Volk auftrat und zu ihnen sprach: So spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Darum wird es euch nicht gelingen, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er auch euch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Haus des Herrn. Und der König Joas gedachte nicht an die Güte, die sein Vater Jojada ihm erwiesen hatte, sondern er brachte dessen Sohn um. Als der aber starb, sprach er: Der Herr wird es sehen und richten. Ja? Und hier sehen wir, wo Menschenfurcht einen wirklich hintreiben kann. Wenn das Ziel ist, das höchste Lebensziel, dass die Menschen gut von dir denken, dann ist da kein Platz mehr dafür, nach Gewissen zu handeln. Und wir sehen, dass es ihm auch jede Dankbarkeit ausgetrieben hat, dass er bereit war, den Sohn dessen umzubringen, dem er alles, sein Leben, sein Königtum, einfach alles verdankte. Menschenfurcht ist wirklich ein Fallstrick. Und wer sich davon leiten lässt, davon treiben lässt, wir sehen hier, dass es ihn in die tiefsten Abgründe führen kann. Und was hilft gegen Menschenfurcht? Nun letztlich Gottesfurcht. Denn Menschenfurcht ist eigentlich nichts anderes als ein verzerrter Blick. Wenn wir Menschen fürchten, dann werden die Menschen in unseren Augen groß und Gott wird klein. Aber in Wahrheit ist es genau andersrum. Wer mit Menschenfurcht zu kämpfen hat, der muss Gott kennenlernen. Einerseits seine Größe und Majestät, aber andererseits auch sein Evangelium, denn wir haben heute Morgen gelesen in Psalm 130. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Sogar das Evangelium lehrt uns, Gott zu fürchten. Wir müssen Gott kennenlernen, um der Geißel der Menschen zu entkommen. Um nicht in gleiche Schienen zu geraten wie Joas. Ich werde den Rest jetzt nicht mehr lesen, nur auszugsweise. Wir lesen nämlich, also es wird noch berichtet, dass das Gericht Gottes kommt und die Aramäer in Juda einmarschieren. Und in Vers 24 heißt es: Denn obwohl das Heer der Aramäer nur aus wenigen Leuten bestand, gab doch der Herr ein sehr großes Heer in ihre Hand, weil jene den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Also Gottes Gericht kommt über Juda, sie verlieren gegen ein kleines Heer. Und dann heißt es: Und als sie von ihm abgezogen waren, wobei sie ihn schwer verwundet zurückließen, machten seine Knechte eine Verschwörung gegen ihn, wegen der Blutschuld an den Söhnen des Priesters Jojada, und sie töteten ihn auf seinem Bett. Und er starb und man begrub ihn in der Stadt Davids, aber man begrub ihn nicht in den Gräbern der Könige. Und das ist eigentlich die Ironie der Menschenfurcht. Gerade weil er sein Leben darauf ausrichtete, von Menschen geehrt zu sein, starb er am Ende als einer von allen Verachteter. Wer nach der Ehre von Menschen begehrt, wird letztlich von Gott verlassen und von Menschen verachtet sein. Und nicht nur, wenn man König ist und so etwas Schlimmes getan hat, wer Menschen fürchtet, ist wie eine Woge im Wind, ändert jedes Mal seine Meinung, sobald sich die Meinung der Leute ändert. Und das merken Menschen und das findet niemand ehrenwert. Wer aber bereit ist, sich hinzustehen für Gott, das ist das Paradoxe, der wird oft viel eher, dann sogar, nicht immer, aber oftmals sogar von Menschen anerkannt sein. Und damit bin ich am Ende. Was lehrt uns das Leben des Joas? Dass auch die besten Grundvoraussetzungen keine Garantie für die Errettung eines Menschen sind. Wir sind immer auf Gnade angewiesen. Dass es letztlich auf die eigene Bekehrung und die eigene Beziehung zu Gott ankommt, stellt uns die Frage: Hast du wirklich selbst deine Entscheidung für den Herrn getroffen? dass Menschenfurcht ein Fallstrick ist und einen in die tiefsten Abgründe ziehen kann und dass der Menschen um jeden Preis gefallen wird, am Ende von Gott und von Menschen verworfen wird. Amen.